Es ist eine ziemliche Liste, die wir hier gehört haben. Der Text ist eine leidenschaftliche Aufforderung von Paulus, nicht mehr in der Sünde zu leben. Und er wird da sehr konkret und zählt mehrere Sachen auf, wie wir leben sollen und wie nicht mehr. Nicht mehr in sexueller Unmoral, in Schamlosigkeit, in unzügelter Leidenschaft, in bösem Verlangen, nicht mehr in Habgier. Nicht mehr, Vers 8, in Zorn, Aufbrausen, Bosheit, Verleumdung. Keine gemeine Worte sollen wir über unsere Lippen kommen und wir sollen einander nicht mehr belügen. 11 Sachen. Und wenn ich das so aufzähle, dann ist es einfach quasi eine Liste. Eine Liste von ganz verschiedenen Sachen, die wir nicht mehr machen sollen. Aber interessant ist, was die Argumentation ist, die hinten dran steht. Oder die mitten drin in dem Text steht, den Katrin gelesen hat. Im Vers 9 und 10 steht: Ihr habt doch das alte Gewand ausgezogen, den alten Menschen mit seinen Verhaltensweisen, und habt das neue Gewand angezogen, den neuen, von Gott erschaffenen Menschen. Der Paulus verweist also auf einen ganz bestimmten Moment im Leben der Kolosser und sagt, da hat es doch mal den Moment gegeben, wo ihr eure Kleider gewechselt habt. Und der Moment ist die Taufe, der Moment ist die Umkehr zu Gott. Im Galater 3, wo sich zum Teil fast wie ein Paralleltext liest zum Kolosser 3, schrieb der Paulus ganz explizit: Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, habt ein neues Gewand angezogen, Christus selbst. Und es ist wichtig, dass man diese Argumentation verinnerlicht. Der Paulus schreibt nicht: So, ihr Kolosser, jetzt reinigt endlich mal eure Kleider, werdet endlich mal ein bisschen sauberer. All das grusige Zeug, nehmt das weg, putzt alle Flecken weg, sondern er sagt, ihr habt doch das alte Kleid, den alten Mensch, abgezogen und ihr habt einen neuen Mensch, ihr habt Kleider gewechselt, ein neues, reines Kleid angezogen und lebt jetzt in der Realität von dem neuen Mensch. In der Realität von dem neuen Kleid, ein Kleiderwechsel. Das heisst, ich habe heute Morgen 3 Gruppen von Menschen vor mir. Menschen mit einem alten Kleid. Menschen, die heute feiern, dass sie das Kleid wechseln und ein neues Kleid anziehen. Die 3, die vorher auf der Bühne gestanden sind. Und Menschen, die mit dem neuen Kleid unterwegs sind. Fangen wir an mit dem alten Kleid. Jetzt hat das ein bisschen viele Löcher. Ich hoffe, ich schaffe es, um das anzulegen. Was ist da vorne? So, könnte es gut sein. So. Vielleicht bist du so jemand, wo der Text da beschreibt. Ich glaube, das falsche Loch. Ist nicht so einfach. Jetzt ist gut. Ganz sicher bist du es mal gewesen, ob es genau so schlimm ist, wie das T-Shirt, das ich gestern noch durch den Dreck gewälzt und mit Acrylfarbe angemalt habe, weiss ich nicht. Aber das ist das alte Kleid. Und der Paulus beschreibt das folgendermaßen. Vers 7. Auch ihr habt euch früher so verhalten. Euer ganzes Leben wurde von diesen Dingen bestimmt. Euer ganzes Leben ist bestimmt worden von diesen Sachen. Also wörtlich heisst, ihr habt in diesen Sachen gelebt. So wie ein Fisch im Wasser lebt und es für ihn das absolut Normalste ist, was er macht. Ihr habt in dem gelebt. Es ist euer natürliches Lebensumfeld gewesen. Das Kleid ist dreckig. Und das Kleid, das lässt sich nicht mit ein bisschen Fleckenentferner wieder irgendwie sauber machen. Das lässt sich nicht mehr flicken. Das Kleid ist einfach kaputt, alt und dreckig. Das ist die eine Gruppe. Die Gruppe mit so einem richtig dreckigen Kleid. Und ich bin gar nicht sicher, wie gross das die Gruppe ist heute Morgen. Ich bin gar nicht sicher, wie viele Menschen überhaupt in unseren effigen Gottesdienst kommen, sich getrauen, mit so einem dreckigen Kleid zu kommen. Ihr müsst es nicht aufheben, wenn ihr zu dieser Gruppe gehört oder so. Aber die Frage ist schon, finden so Leute überhaupt einen Weg in unseren Gottesdienst? Dürfte man so auftreten? Jetzt nicht mit einem äußerlichen Kleid, aber dürfte man so auftreten, wenn man so leben will? Wie schmutzig, möchte ich euch fragen, wie dreckig darf jemand in den effigen Gottesdienst kommen? Wie weit darf er von der Norm abweichen? In welchem Level von sexueller Unmoral und Leidenschaft und Schamlosigkeit darf ein Mensch leben, damit er bei uns noch willkommen ist? Wie dreckig darf sein Kleid sein, damit er zu uns kommen darf? Lass uns das noch ein bisschen konkreter formulieren. Darf jemand, der in einer homosexuellen Beziehung lebt, zu uns in die Gemeinde kommen? Sind Menschen aus der LGBT-Community bei uns willkommen? Dürfen die kommen oder müssen sie draußen bleiben? Fühlen sie sich von uns geliebt und angenommen oder abgestoßen? Haben Menschen, die in einer offenen Beziehung leben oder Polyamor irgendwo unterwegs sind, bei uns Zutrittsverbot? Ich sage nicht, dass die Sachen gut sind. Ich sage auch nicht, dass Gott die Sachen gut findet. Aber ich frage mich, warum sind wir so schockiert, wenn Sünder wie Sünder leben? So wie ein Fisch im Wasser lebt. Und was braucht denn ein Mann, der, sagen wir, in sexueller Unmoral unterwegs ist, der jedes Wochenende andere hat? Was braucht eine Frau, die in Schamlosigkeit lebt, in unzügelter Leidenschaft, wie es der Text sagt? Was braucht ein Mensch, der in einer anderen sexuellen Orientierung lebt, wie wir es vom Wort Gottes her irgendwie gut und richtig finden? Was braucht jemand, der mit Zorn und Aufbrausen und Bosheit und Verleumdung ein Problem hat, einen notorischen Lügner? Die Leute brauchen nicht unsere fragenden und bösen Blick. Sie brauchen nicht unsere Abscheu, sie brauchen nicht unseren Schock. Sie brauchen auch gar nicht in erster Linie unsere gut gemeinte Korrektur. Als könnte man die Flecken einfach mal so schnell wegkriegen und dann ist alles gut. Die Menschen brauchen Jesus. Sie brauchen eine Begegnung mit dem echten, realen, biblischen Jesus, wo sie liebt und wo sie ihre Nachfolge ruft. Manchmal stellen wir unsichtbare Schilder auf vor unseren Gemeinden, wo drauf steht, bei uns ist nur willkommen, wer weisse Kleider hat. Und dahinter steckt eigentlich ein falsches, weil religiöses und selbstgerechtes Bild von Heiligung, von Veränderung macht dich zuerst mal sauber, bringt zuerst mal dein Leben in Ordnung, hört zuerst mal auf Fluchen, lebt zuerst mal in einer sauberen, guten, biblischen Beziehung, bevor du da aufkreuzest. Das ist genauso, wie wenn man sagt, in den Wäschsalon darfst du schon kommen, aber nur mit sauberen Kleidern. In die Wäschküche, du bist herzlich willkommen, komm in die Wäschküche, aber nur mit sauberer Wäsche. Steh ruhig unter der Dusche, aber erst, wenn du sauber bist, vorher nicht. Die Dreckigen müssen draußen bleiben. Aber, fragst du vielleicht, ist das nicht gefährlich? Ist es nicht gefährlich, wenn man die Türen von unseren Gemeinden öffnet und so Leute willkommen heissen, so wie sie sind, dürfen sie wirklich einfach kommen? Du bist ja auch da. Jesus hat dich ja auch willkommen geheissen. Du bist ja auch nicht sündlos geboren und aufgewachsen und hast dein ganzes Leben perfekt verbracht. Du bist ja auch da. Jesus ist ja mit dir auch einen Weg gegangen. Jesus hat dich genauso willkommen geheißen und in seine Nachfolge gerufen, dich herausgefordert und sehr wahrscheinlich fordert er dich heute noch raus. Und bis ins höhere Alter wird das so weitergehen. Sünder, aufs Risiko, dass der Satz euch ein bisschen provoziert, Sünder sollten sich bei uns wohlfühlen. Warum? Weil sie sich bei Jesus auch wohl gefühlt hat, obwohl Jesus sie herausgefordert hat. Aber immer wieder heisst es, dass Zöllner und die Prostituierten und wirklich der absolute Abschaum von der Gesellschaft damals, Jesus wollte näher sein, während die Pharisäer regelmässig ein bisschen ausgeflippt sind. Sünder sollten sich bei uns wohlfühlen, bei Jesus haben sie sich auch wohl gefühlt. Und dann, in dieser Begegnung mit Jesus, kommt die Dynamik ins Spiel, die wir heute feiern, nämlich der Kleiderwechsel. Jesus steht vor dir mit offenen Händen. So. Bereit, um ein altes Gewand in Empfang zu nehmen. Du kannst das alte Gewand ausziehen, der alte Mensch mit seinen alten Verhaltensweisen, wie es heisst. Und du darfst ihn ans Kreuz hängen, einfach weil es ein starkes Symbol ist, für was da passiert. Du darfst ihn Jesus geben, du darfst ihn ablegen. Und damit kommen wir zu der zweiten Gruppe, die ich heute Morgen vor uns habe, den Täufling. Weil die Realität, die feiern wir, die zelebrieren wir heute Morgen bei der Taufe. Und nehmt das für euch in Anspruch, wo immer ihr sitzt. Genau. Nehmt das in Anspruch für euch. Gott schafft etwas Neues in dir. Gott macht etwas Neues. Ein neuer Mensch, eine neue Schöpfung. Und zwar nicht als ein krönende Abschluss von einer langen Heiligungskarriere. Wow, ich habe mich selber so super gemacht und jetzt nimmt Gott mich endlich an. Sondern eigentlich am Anfang von deinem Leben als Christ, Gott nimmt dich an. Und ich weiss, ihr drei alle, ihr seid nicht quasi gestern zum Glauben gekommen und heute da oben gestanden und lernt euch taufen. Ihr habt schon einen Weg mit Gott, ihr habt schon eine Geschichte mit Gott und das ist etwas sehr Schönes. Aber das Bild vom neuen Kleid gilt euch trotzdem und euch ganz speziell. Was untertaucht bei der Taufe, ist der alte Mensch und was auftaucht, ist der neue Mensch, die neue Schöpfung, der neue Mensch, der angelegt wird. Bei der Taufe werden heute der Jens und ich involviert sein, aber am allermeisten ist Jesus involviert. Jesus ist da, Jesus ist quasi mit uns im Wasser, Jesus ist mit dabei. Jesus wechselt Kleider. Es ist ein fröhlicher Tausch. Jesus nimmt das dreckige alte Kleid zu sich und gibt euch ein neues, weißes Kleid. Und für euch gilt das, was ich schon vorgelesen habe, was im Vers 9 und 10 steht. Ihr habt doch das alte Gewand ausgezogen, den alten Menschen mit seinen Verhaltensweisen, und habt das neue Gewand angezogen, den neuen, von Gott erschaffenen Menschen. Gut, liebe Gemeinde, jetzt brauche ich jetzt eure Hilfe. Jetzt müssen wir uns die drei Täuflinge mal ein bisschen genauer anschauen. Wir dürfen sitzen bleiben, wir müssen nichts machen, keine Angst. Aber können wir ein bisschen zu ihnen überschillen. Schauen wir uns die mal an, ihr habt sie vorher auch gesehen. Jetzt ist meine Meinung, ihr könnt das nachher gerade bestätigen, wenn ihr das auch so seht. Aber wenn wir die vorher so gesehen haben, da vorne, die sehen schon sehr nett aus. Würdet ihr das mit Kopfnicken bezeugen? Die sehen jetzt schon sehr nett aus. Wisst ihr darauf, wenn ich raus will? Jetzt, meine Frage an euch, die noch mit Kopf nicken oder Kopf schütteln, signalisieren, wenn ihr dazu denkt, wenn die getauft sind, wenn die drei ein weisses Gewand anlegen, könnt ihr dann noch sündigen? Was würdet ihr sagen? Ja, nein, ist noch möglich. Ich sehe Kopf nicken, ich schaue, was die Eltern speziell sagen. Das ist immer interessant. Die Antwort ist ja, du kannst noch sündigen, aber nicht mehr fröhlich. Du kannst noch sündigen, aber du kannst die Sünde nicht mehr geniessen. Du kannst nicht mehr drin leben, wie ein Fisch im Wasser lebt. Es ist nicht mehr etwas, das dich bestimmt. Es ist nicht mehr etwas, das dein absolut natürliches Lebensumfeld ist, sondern Jesus hat dich neu gemacht. Jesus hat dich neu gekleidet. Du hast einen neuen Mensch angezogen, bist von Neuem geboren worden. Und das Leben, das du jetzt lebst, lebst du für Gott. Dein Leben ist Gott geweiht, Gott gewidmet. Ich weiss nicht, kennt ihr das Gefühl, wenn man neue Kleider anhat? Wer von euch hat jetzt Kleider an, die weniger als 3 Wochen alt sind? Ist das jemand von euch? Das ist doch ein gutes Gefühl. Kennt ihr das Gefühl? Oder bei mir sind es so die neuen Schuhe. Die hat man angelegt. Und man, also die sind jetzt nicht neu, aber man läuft quasi mit den federnden Schritt läuft man durch die Gegend. Alles ist ein bisschen heller und schöner und man fühlt sich einfach gut. Oder ein neues Hemd, das ist auch nicht neu, das ist mal vom Flohmarkt gekauft. Aber so richtig, man fühlt sich neu, man striegelt da alle Falten glatt und fühlt sich so richtig gut. Noch viel neuer als das macht dich Jesus. Das sind nicht nur äußerliche Kleider, sondern du ziehst einen neuen Mensch an. Und damit kommen wir zur dritten Gruppe. Du bist zu Gott umgekehrt und vielleicht hast du das schon durch deine Taufe zum Ausdruck gebracht und du hast ein neues Gewand, ein neues Kleid angelegt. Ihr habt das neue Gewand angezogen, den neuen, von Gott erschaffenen Menschen, der fortwährend erneuert wird, damit ihr Gott immer besser kennenlernt und seinem Bild ähnlich werdet. Es gibt 2 Dimensionen von der Erneuerung, die der Text nennt. Einerseits, ihr habt das neue Gewand angezogen, den neuen, von Gott erschaffenen Mensch. Also im Moment von deiner Umkehr zu Gott, im Moment von deiner Taufe, wird etwas neu. Du wirst ein neuer Mensch, eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur. Aber der Vers ist da noch nicht fertig, sondern es heisst, der fortwährend erneuert wird, damit ihr Gott immer besser kennenlernt und seinem Bild ähnlich werdet. Und das ist der Unterschied zu den neuen Schuhen oder zum neuen T-Shirt, das man anlegt, das ja irgendwann auch alt wird. Alles, was mal neu war, wird auch irgendwann alt. Aber das neue Kleid wird nicht alt, sondern es wird fortwährend erneuert. Es wird immer wieder neu. Und auch wenn du mal in alte Muster zurückfällst und zurückkommst in ein Leben, das eigentlich dem alten Kleid entspricht, erneuert dich Gott wieder bei deiner Umkehr zu ihm und macht dich wieder neu und ganz weiss. In dem Satz kommt eine ganz schöne grammatische Form vor, nämlich das Passiv. Und dieser Art von Passiv, da sagt man das göttliche Passiv. Das muss die schönste grammatische Form sein, die es gibt. Der fortwährend erneuert wird. Gott wird da nicht, kommt nicht vor, verbal, aber natürlich ist es Gott, der da im Hintergrund steht. Der dich erneuert, ist Gott. Und auf das müssen wir vertrauen, dass das so ist. Weil wenn das nicht der Fall ist, wenn das nicht passiert, wenn Gott nicht das übernatürliche Werk von der Heiligung, von der Erneuerung in uns tut, dann wären wir aufgeschmissen. Dann müssten wir einander anfangen, verändern mit all diesen Mitteln, die wir irgendwie haben, Druck und Kontrolle und Leute manipulieren, sie zu etwas bringen, was sie eigentlich gar nicht wollen. Sie dazu bringen, zum heilig leben, obwohl sie es eigentlich gar nicht wollen. Wenn du die Taufe und die Realität von jemand ist ganz neu geworden, rausnimmst aus dem christlichen Leben, wenn du das rausnimmst, dann bleibt eigentlich nichts anderes zurück als eine leere Hülse von Verhaltensänderung. Du musst dich jetzt ändern. Ein Hund zum Jagen tragen, ein schlafender Hund, der lieber auf der Ofenbank sitzen und es gemütlich hat, den irgendwie motivieren, dass er etwas macht, was er in sich gar nicht will. Oder unendlich viele Aktivitäten und Verbote und Schutzhäge, um unsere Leute umbauen, damit sie ja genug beschäftigt sind und ja nicht das tun, was sie eigentlich wollen, nämlich sündigen. Das kann es nicht sein. Wir müssen vertrauen auf die Kraft vom neuen Leben in uns, in unserem eigenen Leben und dass das etwas bewirkt, natürlich in unseren Täuflingen, in unseren Kindern, in den Leuten, in unseren Freunden, die uns anvertraut sind. Was wir aber machen können und machen sollen, ist, das macht ja der Paulus in diesen Vers, die Kathrin gelesen hat, die Leute ansprechen auf ihre Erneuerung. Hey, ihr seid doch neue Menschen geworden. Lebt in dieser Realität. Erinnert euch daran, dass ihr nicht mehr Sklaven sind von der Sünde, dass ihr nicht mehr in dem lebt wie ein Fisch im Wasser, sondern dass etwas neu geworden ist, dass ihr in der Realität vom neuen Leben lebt. Das ist das eine, was wir machen können. Einander darauf ansprechen, auf unsere Taufe, auf unsere Umkehr zu Gott und uns ermutigen und manchmal auch ermahnen, um in diesem neuen Leben wirklich zu leben. Und das andere, was wir machen können und was der Paulus auch macht, zum Beispiel im Epheser 3, ist füreinander beten. Jetzt, wie beten wir füreinander? Es ist super, wenn man füreinander betet, dass der andere nicht mehr die und die Sünde macht oder dass er aus dem und dem heraus irgendwie frei wird oder dass er sich dort und dort besser verhält. Ich würde uns das gar nicht absprechen. Aber es gibt wie noch eine grundlegendere Art, wie man beten kann. Und das formuliert Paulus so schön in dem Gebet, Epheser 3, rund um den Vers 17, und ich lese nur den Vers 17. Es ist mein Gebet, dass Christus aufgrund des Glaubens in euren Herzen wohnt und dass euer Leben in der Liebe verwurzelt und auf das Fundament der Liebe gegründet ist. Das ist so ein gutes Gebet, weil es nicht irgendwelche Symptome behandelt, irgendwelche schlechten Früchte, sondern die Sache an den Wurzeln anpackt. Das Fundament, dass unsere Leben in Jesus verwurzelt sind, fest gegründet sind. Und wenn das passiert im Leben von einem Menschen, wenn Jesus Christus durch den Glauben Wohnung nimmt in seinem Herz, wenn er in der Liebe von Jesus fest gewurzelt, tief gegründet ist, wenn seine Wurzeln tief gehen, ja, dann kann es sein, dass er immer noch kämpft gegen Sünde, gegen sexuelle Unmoral oder gegen Habgier oder gegen Jähzorn in seinem Leben. Aber er kämpft sicher nicht mehr auf verlorenem Boden. Weil die Person, Jesus Christus, die nachhaltig etwas daran ändern kann, mit dieser Person ist er tief verwurzelt. Er hat die neue Person, Jesus selber, angezogen. Er ist neu gemacht. Und Jesus ist da, Jesus hilft mit, Jesus tut fortwährend erneuern, Jesus hat seine Arme hochkrempelt und hilft mit bei der Heiligung und Erneuerung. So können wir füreinander beten. Und lasst uns heute auch füreinander beten und auch für unsere Täuflinge, dass ihre Leben in der Liebe von Jesus verwurzelt sind und auf das Fundament der Liebe gegründet sind. In dem Prozess der Heiligung und der Erneuerung, in dem Prozess von unterwegs sein mit Jesus und von ihm herausgefordert werden und mit ihm leben in der Nachfolge, da sind wir alle noch drin. Da bist du auch noch drin. Auch wenn du schon seit Jahrzehnten Christ bist, vielleicht haben sich die Herausforderungen verschoben, aber Jesus ist immer noch mit dir unterwegs. Jesus ist immer noch dir zugewandt und Jesus ruft dich immer noch in die Nachfolge. Und die Kraft von seiner Auferstehung ist immer noch in deinem Leben wirksam. Lass uns beten. Jesus, wir beten für all die, die mit Sünde und Schuld belastet sind, die wie das alte Kleid noch tragen. Wir beten für die Leute, die heute da sind, Herr, und die Leute, die uns in den Sinn kommen, dass du das Wunder tust, Herr, dass sie dich dürfen anziehen und ihr altes Kleid dürfen abziehen. Wir beten darum, dass sie sich willkommen fühlen bei uns, weil sie sich bei dir dürfen willkommen fühlen und weil du sie annimmst und weil du mit ihnen einen Weg gehst. Wir beten für alle die, die mit dem neuen Kleid unterwegs sind, die den Kleidertausch vollzogen haben, dass sie dürfen tiefer wachsen in dir, in der Liebe zu dir, in der Beziehung zu dir, dass du uns neu herausforderst, dass du neu zu uns redest, dass du uns neu rufst in die Nachfolge, dass du uns neu veränderst, dass die Kraft von deiner Auferstehung neu darf wirksam sein in unserem Leben. Und ganz speziell beten wir für den Simeon, für die Lia, für den Loris, dass du das tust, Herr, dass sie das heute ganz tief dürfen miterleben, wie du den Kleidertausch machst. Dass sie in dem Taufbecken dürfen erleben, wie du selber mit ihnen bist. Und wie du etwas ganz Neues lässt aufwachsen in ihrem Leben. Und dass das ein ganz spezieller Tag darf für sie sein. Wo sie ganz tief dürfen mit dir verbunden sein und die Verbundenheit soll weitergehen wie ein Kleid, das wir tragen. Wir hängen sie an dich, Jesus, und beten für eine ganz tiefe und enge Verbundenheit mit dir. Du, Jesus selber, bist der neue Mensch. Du bist das neue Kleid. Wir ehren dich und verherrlichen dich. Amen.